Die Presse.
Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse.
And the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Er ist der 47. Präsident von Amerika und er ist angetreten, um das Land nach seinen Wünschen umzubauen. Darüber lässt Donald Trump keine Zweifel. Er ist noch keine 3 Wochen im Amt und hat schon mit über 50 Dekreten geändert, was er kann.
We'll be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers.
Sie haben es gehört. Vergessen wir Klimaschutz, Verbrennermotoren sind wieder in. Logisch, dass Trump den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen schon längst angeordnet hat. Er hat außerdem in das Geburtsrecht eingegriffen und die Anordnung zur Bekämpfung von Diskriminierung am Arbeitsplatz und von Fake News aufgehoben. Und vor kurzem kam die Meldung rein, dass Transfrauen nicht mehr am Damensport teilnehmen dürfen. Und das sind nur ein paar Beispiele. Was ist da drüben los? Das werde ich gleich meine Kollegin Elisabeth Postel fragen. Die sitzt für uns in New York. Hallo Elisabeth.
Hallo Eva.
Elisabeth, Donald Trump ist seit knapp 3 Wochen im Amt und zu sagen, dass er nicht an der westlichen Weltordnung rütteln würde, ist, glaube ich, eine glatte Untertreibung. Er will den Panama-Kanal zurück, er will Grönland kaufen, jetzt würde er gerne den Gazastreifen übernehmen und da haben wir noch gar nicht über die Strafzölle geredet. Gib mir mal ein Stimmungsbild von New York. Wie erzählt man sich in dieser demokratischen Stadt die Geschichte? Ist es jetzt eh alles nicht so schlimm wie angenommen oder sitzt im Weißen Haus jetzt ein komplett Verrückter, der schlimmer wütet, als man gedacht hat?
Es ist spannend, weil du diese großen außenpolitischen Ideen da gerade vorgetragen hast. In New York ist es tatsächlich so, dass diese Präsidentschaft echt schon physisch angekommen ist. Also ich wohne in einer Gegend, wo sehr viele dominikanische Einwanderer beispielsweise leben. Und hier sind in den vergangenen 1,5 Wochen auf den Fenstern von Geschäften plötzlich so weiße Zetteln aufgetaucht, wo oben steht, wie man sich verhalten soll, wenn plötzlich Beamte von der Einwanderungsbehörde ICE vor der Tür stehen. Das heißt, diese innenpolitischen Sachen, die Donald Trump macht, und dazu gehören jetzt auch verstärkte Rückführungsmaßnahmen oder Kontrollen von migrantischen Bevölkerungsgruppen, das ist echt eine Realität und das ist was, was jetzt einfach passiert und wovor man sich fürchtet. Und das andere, wenn man dann in so einen Laden reingeht, die Eier kosten gerade $13. Also 12 Eier, $13. Das ist quasi ein Luxusgut. Das hat natürlich damit zu tun, dass hier gerade die Vogelgrippe wütet und ganz viele Hühnerfarmen geschlossen werden mussten und Eier sozusagen ein bisschen rarer geworden sind. Das ist quasi jetzt schon seit über einem Jahr der Fall. Aber ich sage es nur dazu, Donald Trump hat diese Wahl auch gewonnen, weil er den Amerikanern eines versprochen hat, nämlich raus aus der Außenpolitik und das Geld wieder reinstecken ins eigene Land. Und der große Spruch war da so, I'm gonna bring down the grocery prices. Ich werde dafür sorgen, dass die Lebensmittel Preise wieder günstiger werden. Und es ist so, dass man das bis jetzt nicht spürt. Also es ist wirklich, es geht hier alles durch die Decke, wenn es um Preise geht.
Also es steigt eher, als wie dass es fällt.
Genau. Und Donald Trump hat auch vor kurzem bei einem Pressetermin gesagt, so ja, er hat nur das Wort Groceries, also Lebensmittel, in den Mund nehmen müssen und hat quasi damit die Wahl gewonnen. Also dieses Lebenserhaltungskostenthema ist für Amerikaner wirklich, also gerade in den, sagen wir mal, Mittelschicht- oder Geringverdienergruppen einfach ein riesiges Thema. Also viele Leute können sich einfach gewisse Dinge, die so zum Alltag dazugehören, eigentlich nicht mehr leisten. Und diese Strafzollgeschichte, die du jetzt auch erwähnt hast, also das wird natürlich auch die Lebensmittelpreise betreffen. Es ist halt spannend zu sehen, dass irgendwie als die Demokraten da regiert haben und ebenfalls versucht haben, mit einer günstigeren Lebenserhaltungskostenpolitik da irgendwie die Wahl zu schlagen, haben ihnen das die Wähler nicht abgenommen. Und jetzt sind so ganz viele Leute, die für Trump gestimmt haben, so, naja, dann müssen wir das halt jetzt in Kauf nehmen, dass die Sachen teurer sind. Dafür werden wir irgendwie am Ende des Tages eine bessere Wirtschaft haben. Das ist natürlich alles total fraglich. Im Moment sieht es wirklich nicht danach aus, als ob Sachen günstiger werden würden.
Okay, also es ist ja wohl auch dann bei den Trump-Anhängern oder jenen, die halt Trump gewählt haben, ein bisschen eine Ernüchterung da. Gleichzeitig ist es für Einwanderer herrscht, verstehe ich jetzt schon, auch eine Stimmung der Angst.
Genau. Ich glaube, Wir beide sind Journalistinnen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, die sich für Politik interessieren. Und die Wähler insgesamt sind nicht immer Leute, die sich für Politik interessieren. Das heißt, wenn Sie da einen Politiker hören, der Ihnen verspricht, dass die Sachen besser werden, günstiger werden und der gerade nicht im Amt ist, dann ist das etwas, wo man schon mal sagen kann, okay, für den werde ich stimmen, dem werde ich meine Stimme geben. Und ich glaube, dass es bei ganz, ganz vielen Leuten passiert. Die verfolgen die Wirtschaftspolitik nicht, die verfolgen die Innenpolitik nicht wirklich, die verfolgen die Außenpolitik schon gar nicht. Und jetzt ist das vielleicht so, dass sie sich denken, ah, okay, hat sie eh nicht viel verändert.
Also die Realität ist eingetroffen.
So ein bisschen. Und halt auch, ich meine, über das haben wir viel gesprochen. Bei der Wahl war es ja so, dass auch sehr viele ehemalige Einwanderer beziehungsweise Leute mit migrantischem Hintergrund plötzlich für Trump gestimmt haben. Und das sind jetzt Gruppen, die von diesen einschneidenden Maßnahmen bei eben Überwachungen oder Überprüfungen von Migration ganz stark betroffen sind. Also da gibt es immer wieder Geschichten von Leuten, die so sagen, so, naja, ich bin selber irgendwie aus Venezuela hierher gekommen und plötzlich ist die Gruppe der Venezolaner aber betroffen mit Abschiebungen. Und das sorgt dann für Erstaunen.
Ja, okay, aber Erstaunen, also die müssten ja eigentlich völlig vor den Kopf gestoßen sein. Also so weit ist es dann doch noch immer nicht. Sie geben ihm doch noch einen Vertrauensbeweis und sagen, okay, ich habe jetzt zwar ein Risiko, dass ich das Land verlassen muss, aber alles noch in Ordnung soweit.
Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube, es gab so viel Gerede im Wahlkampf über Einwanderungspolitik von Seiten Trumps. Und vielleicht kannst du dich erinnern, diese Geschichte, dass Menschen aus Haiti irgendwie Tiere, also Haustiere essen würden in Ohio. Also ich habe da jetzt vor kurzem ein Interview gesehen mit einer Frau in Florida, die sagte, sie hat sich gedacht, die Anti-Einwanderungspolitik würde nur Menschen aus Haiti betreffen. Also wie gesagt, der Informationsstand ist da bei vielen Leuten sehr unterschiedlich.
Aber aus seiner Anhängerperspektive ist er bei anderen Themen doch eigentlich recht erfolgreich, oder? Also wenn wir jetzt wieder zur Außenpolitik gehen, seine Zolldrohungen wirken. Also immerhin hat jetzt gerade Mexiko mehrere tausend Soldaten abgerungen, die Grenze besser sichern werden. Und auch Kanada setzt einen 1,3 Milliarden teuren Grenzplan um. Und wenn man jetzt mal dieses Thema betrachtet, ja, der hat diese zwei Länder massiv unter Druck gesetzt. Und als sein Anhänger sage ich, oh, verstehe schon, wenn manche Menschen sagen, der Typ hat alles richtig gemacht.
Das ist total interessant. Also es sind zwei Sachen hier. Es ist das realpolitische und dann ist es das politische und rhetorische Talent des Donald Trumps. Das realpolitische ist, dass beispielsweise dieser Grenzplan von Kanada, der wurde schon im vergangenen Jahr abgesegnet. Also der war schon im Laufen. Den hat man halt jetzt neu verkauft. Also der wäre sowieso gekommen. Der war fix und fertig und Trump hat den jetzt einfach als Gegenangebot angenommen, auch weil er bemerkt hat, dass diese Strafzollpolitik in ihm eigentlich sonst sehr freundlichen Medien sehr schlecht angekommen ist. Also da hat es sehr viele negative Headlines gegeben. Und das ist was wir von Trump 1, also von seiner ersten Amtszeit, kennen. Sobald die Berichterstattung über seine Politik überwiegend negativ wird, nimmt er dann gewisse Sachen auch zurück. Und ich glaube, das war so ein easy out, also ein schneller Ausweg aus der Situation mit den Strafzöllen zu sagen, so ja, jetzt machen die Kanadier wegen mir diesen strikteren Grenzplan. Und das ist das Zweite. Also diese Rhetorik von Donald Trump mit sehr abstrusen Forderungen teils in eine Situation reinzugehen, führt dann dazu, dass er gewisse Sachen einfach besser verkaufen kann, weil diese ursprüngliche Aussage oder die ursprüngliche Drohung jetzt auch mit den Zöllen, ich meine, Mexiko und Kanada sind so wahnsinnig wichtige Handelspartner der USA, das hätte also wirklich zu einer Krise hier geführt und auch in den Ländern, in den Nachbarstaaten geführt. Aber das zu fordern und dann das dann zurückzunehmen und zu sagen, ja, sie haben sich mir gebeugt, das lässt sich natürlich politisch total gut verkaufen, auch wenn sich am Ende des Tages eigentlich nichts geändert hat.
Aber das heißt, wie ernst kann oder soll man ihn dann nehmen? Auch die EU erscheint im Moment ja auch dann irgendwie trotz allem mit Drohungen zu kokettieren, um halt mehr Leverage in Verhandlungen zu haben. Naja.
Ich glaube, das ist genau das. Also ich glaube, ihm geht es da immer um sozusagen sich dahin zu stellen als den großen Macker und als den Einflussreichsten und den, der da die größte Wirtschaftsnation der Erde quasi führt und so wichtig ist. Er hat jetzt auch zu diesem Gaza-Thema gesagt, so wer würde denn schon zu mir Nein sagen? Also das ist sozusagen so eine sehr ich weiß nicht, pompöse Haltung. Und das ist einfach die Art und Weise, wie er sich gibt. Und ich glaube, das ist halt was, was seine Gegenüber in Verhandlungen verstehen müssen. Ich glaube, die mexikanische Präsidentin hat das sehr gut schon hinbekommen, quasi in der mit den eigenen Waffen zu schlagen und dann ähnlich absurd teilweise zurückzuschlagen. Aber am Ende des Tages sind das hauptsächlich Anordnungen, und wir werden wahrscheinlich jetzt auch noch über innenpolitische Dinge sprechen, wo man das auch so sieht. Also dann greifen gewisse Mechanismen, um Dinge zu stoppen, die Trump da plant. Da schreiten dann die Gerichte ein. Dann wird sich auch irgendwann die Frage stellen, ob der Kongress irgendwann mal einschreiten wird bei gewissen Dingen. Also ich würde mal sagen, es wird immer ein bisschen heißer gekocht als gegessen.
Wie sieht denn die Republikanische Partei sein Verhalten gerade?
Also ich muss sagen, ich bin wirklich erstaunt darüber, wie riesengroß die Unterstützung bei den Abgeordneten im Kongress, den republikanischen Abgeordneten im Kongress für Trump ist. Also da hat es bis jetzt keinen Millimeter gegen ihn gegeben. Auch seine sehr umstrittenen Kandidaten für gewisse Führungsposten in der Regierung sind bis jetzt vom Senat mitgetragen worden. Und was man so hört, ist halt so, naja, im Moment ist der Typ einfach noch so populär, dass man da auch wenig dagegen machen kann. Also sozusagen Leute, die in den kommenden Jahren einen Wiederwahlkampf führen müssen, wagen sich derzeit nicht, irgendwie etwas gegen Trump zu sagen. Und ich glaube, dass halt seitdem Trump bei den Republikanern 2016 angekommen ist, auch die Mannschaft im Kongress verändert hat. Das sind Leute, die wirklich an dieses Make America Great Again-Projekt glauben, die wirklich so dieses America First mittragen wollen. Das sind nicht mehr die Republikaner, die wir aus der Zeit Obamas kennen oder aus der Zeit von George W. Bush. Das ist eine neue Partei, und die hat einfach ein Programm, Donald Trump.
Du hast es ja vorher schon erwähnt, für die Amerikaner ist ja in Wahrheit das Innenpolitische viel relevanter. Trump hat ja nicht nur mit großen Drohungen international auf sich aufmerksam gemacht, sondern es wird ja auch im Hintergrund sehr stark die USA umgebaut, also vor allem Legislative. An ihrem ersten Tag hat die neue Justizministerin Pam Bondi etwa die Direktive herausgegeben, wonach Anwälte des Justizministeriums entlassen werden können, wenn sie sich weigern, rechtliche Argumente im Namen der Regierung von Trump vorzubringen. Einfach formuliert, regierungskritische Anwälte des Justizministeriums können relativ einfach entlassen werden, wenn sie gegen Trump sind. Das klingt ja fast schon, als hätte es diktatorische Züge. Oder wie siehst du das?
Ich hole gerade Luft, weil einfach so viel passiert ist in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Also es gibt so eine Idee von Steve Bannon, einem sehr umstrittenen und ehemaligen Berater Donald Trumps, der mal gesagt hat, we need to flood the zone. Und zwar so viel machen in so kurzer Zeit, dass die Leute irgendwie den Überblick verlieren. Und ganz genau das ist es, was gerade passiert. Also es sind Umgestaltungen in Behörden, also gegen die Bürokratie. Da ist Elon Musk, der reichste Mann der Welt, ja, der Chefbeauftragte. Dann gibt es diese Sachen im Justizministerium, wo sozusagen unabhängige Ermittler und Juristen in die Schranken gewiesen werden sollen. Dann gibt es die Zerschlagung von gewissen Projekten, Ideen, wie man verfassungsgegebene Dinge streichen könnte, wie eben das Recht auf Staatsbürgerschaft bei der Geburt. Also sehr, 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 sehr viel. Und ich habe jetzt auch wahrscheinlich Sachen gar nicht genannt. Aber das ist etwas, was schon unter Trump 1 sozusagen passieren hätte sollen. Nur, vielleicht erinnerst du dich noch, also das war 2017, die Truppe, die er damals hatte, war einfach sehr chaotisch. Also die hatten keine Regierungserfahrung. Und das ist jetzt einfach wirklich anders. Das ist jetzt eine richtige Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren darauf vorbereitet hat, die Regierung zu übernehmen und zu regieren und ihr Projekt, ihr Programm umzusetzen. Es hat im Wahlkampf ja diesen großen Aufschrei rund um das Project 2025 gegeben, ein sehr erzkonservatives, fast schon christlich-fundamentalistisches Programm von einem Think Tank. Und Trump hat damals gesagt, nein, nein, das wird alles nicht so kommen. Aber in Wirklichkeit sehen wir gerade ganz, ganz viele Schritte, die dieses Project 2025 auch vorgeschlagen hat als Regierungsinhalt. Nämlich den Ausbau der USA zu einem Staat, wo der Präsident die Macht hat und wo es keine richtigen Checks and Balances mehr gibt. Checks and Balances heißt immer so, wir haben die Gerichte, wir haben den Kongress, wir haben die Exekutivmacht, also da gibt es verschiedene Stränge. Auch die Polizei ist sehr divers aufgestellt in den USA. Also da gibt es sozusagen ganz viele Untereinheiten, damit sich das nicht irgendwann in einem Coup sozusagen dann einmal zusammentut. Das ist alles recht interessant gestaltet. Und In Wirklichkeit ist diese Idee jetzt da, dass man sozusagen dem Präsidenten so viel Macht gibt, wie nur möglich.
Aber Checks and Balances ist auf gut Deutsch einfach eine Gewaltenteilung zur Sicherstellung der Demokratie. Und das soll gerade ausgehoben werden, oder?
Also wie gesagt, es ist natürlich ein Versuch, das neu zu gestalten und zu schauen, wie weit denn die Macht der Exekutive tatsächlich geht. Und am Ende des Tages wird das alles vor den Gerichten landen, wie schon so viel. Also beispielsweise als Trump einen Förderungsstopp von allen Bundesbehörden verlangt hatte und dann so Sachen betroffen waren wie Essen auf Rädern, die plötzlich ihren Klienten kein Essen mehr geben konnten. Das ist was von einem Gericht gestoppt wurde. Auch der Umstand, dass ein Gericht einen Stopp eingelegt hat für diesen Plan, eben das Recht auf Staatsbürgerschaft bei der Geburt abzuschaffen. Da sieht man dann, dass dann halt gewisse Mechanismen halt eingreifen. Und natürlich wird das jetzt alles durchgefochten werden bis zum Supreme Court. Und das ist dann der richtig spannende Moment. Wenn nämlich dieser mehrheitlich von Trump besetzte oder zum großen Teil von Trump besetzte Supreme Court dann an der Reihe ist und sagen muss, ist das verfassungskonform? Das ist was ich jetzt auch noch nicht beantworten kann. Aber ich glaube, einen großen Teil dieser Rechtsstaatlichkeitsbegriffe, die wir in Europa haben, treffen manchmal nicht ganz auf die USA zu, weil das Staatssystem dann doch recht anders ist. Also es ist wirklich, da gibt es eine andere Institution, die da immer noch eingreifen kann und sagen kann, so okay, ich glaube, das stimmt so nicht. Und dann wird das durchgestritten. Und ich bin sehr gespannt, wo das hinführen wird, weil wir wissen auch, dass der Supreme Court in der Vergangenheit konkret zu Trump sehr für ihn geurteilt hat. Also ihm beispielsweise einmal eine Vollmacht ausgestellt hat für alle Handlungen, die er sozusagen als Präsident getroffen hat. Und es wird noch sehr spannend zu sein, wo das alles endet.
Aber die Frage ist, wo formiert sich da der Widerstand? Also im Endeffekt hat jetzt, was Trumps Pläne zur Staatsangehörigkeit betrifft, ja eine Richterin in Maryland einmal blockiert. Das ist eine einzige Person. Wie schaut's mit den anderen Themen aus, wenn er jetzt dann zum Beispiel offenbar 30 Staatsanwälte und mehrere FBI-Agenten entlassen hat, die alle rund um den Sturm auf das Kapitol gegen ihn ermittelt haben? Wie kann ihm das durchgehen? Also wer stellt sich da jetzt einfach auch rechtlich gegen ihn und sagt, Entschuldigung, so geht das nicht?
Also zu diesem Staatsbürgerschaftsthema, da waren es unter anderem die Bundesstaaten, also einige Bundesstaaten, die da Klage eingereicht haben. Das heißt, ich glaube, wir werden sehr viel Widerstand in demokratischen Bundesstaaten sehen. Das ist ein weiterer Teil des amerikanischen Stückwerks der Demokratie. Die haben nämlich auch sehr viel Macht und können sagen so, naja, in meinem Bundesstaat ist es so, dass das gültiges Recht ist. Warum würde mir dann die Bundesregierung jetzt das absprechen wollen? Also ich glaube, wir werden da sehr viel sehen, wo da auch dann dieser Widerstand, von dem du da sprichst, am herkommen wird. Nur so als Vergleich, die Abtreibungsdebatte in den USA wurde auch immer wieder über Klagen von einzelnen Bundesstaaten geführt, die gesagt haben, naja, ich will in meinem Bundesstaat aber verbieten, dass Abtreibungen erlaubt sind. Und das hat dann irgendwann beim Supreme Court eben zu diesem Beschluss geführt, dass Abtreibungen für nicht verfassungskonform oder nicht für bundesweit verfassungskonform erklärt wurden. Also du siehst, da gibt es einige Prozesse. Die Bundesstaaten sind das eine, dann natürlich einzelne Gerichtsentscheidungen. Die Richter in den USA müssen immer ein Auge auf die Verfassung und nicht bloß auf die Gesetze werfen. Und bei diesem Staatsbürgerschaftsthema war es tatsächlich so, dass die Richter, also es war eine Richterin, wie du erwähnt hast, aber auch schon davor ein Richter, die gesagt haben, das ist schlicht nicht verfassungskonform und sie können sich nicht vorstellen, wie irgendjemand das auch nur in Gesetzesform gießen könnte oder diese Worte wählen könnte. So, das ist so das Nächste. Und dann ist natürlich halt auch noch die Frage, wie jetzt sich politischer Widerstand richtig formen gegen Trump. Und da muss ich schon sagen, und ich bin jetzt schon einige Jahre damit beschäftigt, dieses Land politisch zu beobachten und zu analysieren, von den Demokraten kommt erschreckend wenig. Und wenn etwas kommt, ist es sehr uninspiriert. Diese Partei kämpft so sehr damit, eine Sprache gegen Trump zu finden. Wir haben das schon im Wahlkampf erlebt. Wir haben das unter der Amtszeit von Präsident Joe Biden erlebt. Man ist so versessen auf Prozesse und Institutionen und das ist alles richtig natürlich. Das sind die Bollwerke der Demokratie am Ende des Tages. Aber das lässt sich nicht verkaufen an Wähler, die sagen, mir ist das gerade zu viel Staat. Ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle angesichts der Fülle an, wie soll ich sagen, an Institutionen, die es gibt und so weiter. Es ist nicht unpopulär, was Trump im Wahlkampf gefordert hat, den Staat zu verschlanken und so weiter. Viele Leute verstehen auch nicht wahrscheinlich, was gerade in Washington passiert. passiert, aber die Demokraten haben überhaupt keine Sprache und auch offenbar keinen politischen Willen, das im Kongress irgendwie zu blockieren oder etwas damit zu machen. Die stimmen auch wirklich oft mit den Republikanern, wenn es darum geht, jetzt beispielsweise Minister einzuführen. Also es ist gar nicht so, als ob es da jetzt eine wirkliche, offene, laute Opposition gegen Trump gerade gibt.
Aber jetzt muss ich trotzdem nur fragen, weil du eben das schon länger beobachtest, siehst du im Moment nicht die Demokratie in Gefahr? Also glaubst du, dass nach wie vor diese ganzen Hebeln, die es gibt, diese rechtlichen Hebeln, über die es schlussendlich ausgestritten wird, dass die noch wirken können? Weil, wie gesagt, ich wiederhole das Beispiel mit diesen 30 Staatsanwälten und mehrere FBI-Agenten, die einfach entlassen werden, weil sie gegen ihn ermitteln. Ich meine, wenn das in Österreich passiert, ich meine, wir raufen uns die Haare und sagen, bitte, wie ist denn das überhaupt möglich?
Ja, also ich meine, es ist, wie gesagt, es ist alles ein so historisches Novum. Es ist alles so noch nie da gewesen. Die USA sind eigentlich sonst dafür bekannt, einfach sehr, wie soll ich sagen, da halten sich Präsidenten üblicherweise an die Einschränkungen ihrer Macht. Und wenn sie das nicht taten, beispielsweise Richard Nixon, dann war das schnell irgendwie Schluss. Und das heißt, es ist so ungewöhnlich und ich glaube, das ist auch der Grund, warum da der Opposition irgendwie die Spucke wegbleibt. In Sachen Entlassungen von Beamten wird es auch zu Rechtsstreitigkeiten kommen. Und ich glaube, man muss da jetzt einfach noch ein paar Wochen ins Land ziehen lassen, um zu sehen, wie da eben die sehr mächtigen Beamtengewerkschaften darauf reagieren. Oder eben diese Beamten selber darauf reagieren, weil es ist schon so, dass in manchen Fällen beispielsweise der Kongress benachrichtigt werden muss, einen Monat vorher, wenn man solche Schritte durchführen möchte. Und die tun jetzt einfach so, als ob sie das könnten. Da es noch nie da gewesen ist, weiß niemand, ob sie es wirklich können und wir werden das jetzt demnächst rausfinden, wie das weitergeht. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass das FBI so ein Spezialfall ist, also dass die Bundesermittlungsbehörde, das ist quasi eine Polizeieinheit des Bundes. Und dort formiert sich schon Widerstand. Also ich meine, das sind oft Leute, die fürs FBI arbeiten, die selber konservativ sind oder republikanisch wählen. Also die Polizei, das wissen wir ja, da gibt es immer einen gewissen Hang zu konservativer Unterstützung. Und das sind wohl auch Leute, die für Trump gestimmt haben. Also da jetzt mal zu schauen, wie das dort ankommt, wenn man quasi immer seinen Dienst richtig verrichtet hat und dann plötzlich bedroht wird, rauszufliegen oder dass Führungskräfte einfach entlassen werden, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch dort für Bauchschmerzen sorgt und dass man dort auch hinterfragt, wie es jetzt weitergehen soll. Also diesen Widerstand innerhalb des FBI gibt es. Es gibt beispielsweise einen interimistischen Leiter der Behörde, der schon der Trump-Regierung ziemlich klipp und klar gesagt hat, Leute, so geht es nicht, ich werde diese Dekrete nicht umsetzen oder ich werde diese gewissen Daten, die da gefordert werden, nicht rausrücken. Und natürlich ist dann die Frage, wann wird der dann abgesägt oder wird er abgesägt oder wird das Nein dann genommen? Also wie gesagt, wir sind jetzt 3 Wochen, we are 3 weeks in. Wir haben jetzt 3 Wochen davon erlebt und ich glaube, wir werden ziemlich schnell wissen, wie die Beamtenschaft das generell findet.
Ein Thema, das uns sehr wohl massiv betreffen wird, wenn auch indirekt, ist die Bekämpfung von Fake News. Das ist eines der Dekrete, die Trump erlassen hat. Und die Bemühungen, Fake News zu verhindern, wurden eben quasi eingedampft mit dem Argument, ja, es gibt ja Redefreiheit. Facebook hat sofort quasi nachgezogen und das ja auch in seinen internen Regeln quasi rausgenommen. Das heißt, man darf jetzt gewisse Dinge einfach sagen, ohne dass es irgendwie unter Fake News fällt, ohne dass das ist alles Meinungsfreiheit. Und ich meine, das ist ein riesiges Thema und ich frage mich aber, warum sind die so schnell umgefallen? Also wie kann so ein riesiger Konzern wie Meta da einfach zack, brack, die sind umgefallen. Danke, Wiederschauen. Warum?
Ich glaube, das ist sehr entlarvend. Also man sieht, am Ende des Tages geht es hier ums Geschäft. Ich glaube, da will man sich auch irgendwie die Gunst von Trump irgendwie erkaufen zu einem gewissen Grad. Also, dass man da jetzt mitmacht. Man sieht halt auch, dass diese Übernahme von gewissen Regelungen oder von gewissen, wie soll ich sagen, so sozialen Markern wie Diversity-Programmen oder so in diesen großen Unternehmen oft einfach nur gemacht wurden, weil das gerade der Zeitgeist war und weil man halt irgendwie keine Geschäftskunden vergraulen wollte. Also das meine ich mit entlarvend. Das andere ist, ich habe einige Male jetzt in den vergangenen Wochen mit Facebook-Mitarbeitern gesprochen und die sagen alle so, naja, am Ende des Tages Was will man denn an internem Widerstand leisten? Das sind lauter Leute oder das sind oftmals Leute, wurde mir gesagt, die im mittleren Management beispielsweise bei Facebook arbeiten, die selbst auf Einwanderungs- oder Arbeitsvisa sitzen, die quasi sehr abhängig vom Erfolg des Unternehmens sind, die selbst oft im eigenen Unternehmen, ins eigene Unternehmen investiert haben. Das heißt, das ist alles super opportunistisch. Und wenn es ums Geld machen geht, sind alle schnell dabei. Und das ist genau das, was hier passiert. Also da auch, dass Mark Zuckerberg, der Meta-Chef, jetzt angekündigt hat, die Firma möglicherweise nach Texas zu übersiedeln. Das ist alles sehr, das sind so Signifier von, ich bin an der Seite von diesem neuen, coolen Bro-Projekt Trump Nummer 2. Also ich würde das gar nicht so sehr an irgendwelche aufklärerischen Dinge da knüpfen, sondern das ist sehr klipp und klar marktwirtschaftlich getrieben.
Er ist noch keinen Monat im Amt, Trump, und will sich ja jetzt offenbar auch mit einem Trick eine dritte Amtszeit sichern. Wie wahrscheinlich ist das, dass er das Projekt auch noch in Angriff nimmt?
Also auch hier würde ich ein bisschen so Entschleunigung raten. Es ist so, dass wir in 1,5 Jahren wieder Wahlen in den USA haben werden, und zwar die Midterms, und mal schauen, was bis dahin passiert. Also Trump, wie du vorher gesagt hast, der zieht da gerade mit wehenden Fahnen durch, aber das wird vielleicht nicht immer so bleiben, und das ist, glaube ich, auch das, worauf sich die Demokraten verlassen, dass die Politik Trumps am Ende des Tages so unpopulär sein wird, dass der Kongress wieder zurück in die Hände der Demokraten wandert und dass Trump sozusagen so wieder eine Opposition hat. Also ich glaube, dass man diese großen Fantasien da von wegen, er könnte jetzt nochmal eine dritte Amtszeit machen, auch wenn die Verfassung das jetzt nicht vorsieht, dem würde ich alles noch ein bisschen Zeit geben. Also das ist alles gerade noch sehr in der Euphorie dieser schnellen und großen Amtseinführung.
Es klingt jetzt trotzdem so, als wäre ich viel dummsteiger, was die Regierung von Trump betrifft, als du.
Ja, weil du auch Europäerin bist. In Europa wird das sehr, sehr immer ein bisschen, weiß nicht, arroganter gesehen oder so, kommt mir vor. Es gibt schon einen Grund, finde ich, dafür, dass die Amerikaner Trump gewählt haben. Also da ist es vielen recht, dass der einfach mit einer anderen Art Politik zu machen reingeht. Und ich meine, ich beobachte den jetzt schon so lange. Und der macht immer dieses eine, jetzt auch bei Gaza. Der sagt etwas völlig Absurdes. Und schaut einfach mal, was passiert, was dadurch ausgelöst wird. Und oft wird etwas dadurch ausgelöst. Also mal schauen, wo das jetzt hinführt. Aber das ist etwas, was den Amerikanern an ihm sehr gut gefällt, dass er sich einfach nicht bloß an die Regeln hält und sagt, wir müssen da auf den Kongress warten oder da sind uns leider die Hände gebunden, sondern er stellt sich einfach hin, sagt irgendwas, auch wenn es völlig crazy ist, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also das ist so das eine. Das andere ist, und das ist das, was mir so Bauchschmerzen bereitet, ist, dass da ganz klare rassistische und sexistische Elemente gerade in den Staat eingebaut werden. Also diese Antidiversitätspolitik wird ja verkauft als gegen den Gender-Wahnsinn oder gegen irgendwie nur gegen Trans-Leute. Das ist etwas, was... Also die Mehrheit der Bevölkerung ist davon betroffen, oder? Da geht es ja im Ende darum, dass Frauen angestellt werden, darum, dass People of Color angestellt werden. Und was diese Regierung am Ende des Tages sagt, ist, dass nur weiße Männer ein Recht auf Jobs haben. Also das ist so, oder nicht ein Recht auf Jobs, aber dass weiße Männer halt so die sind, die in Machtpositionen sitzen sollten. Und das ist das, was wirklich, also ich meine, da wird viel Porzellan zerschlagen.
Gut, danke Elisabeth.
Danke Eva.
Ja, und ich sage danke fürs Zuhören dieser doch längeren Folge. Aber so wie meine Kollegin Elisabeth Postel vorher gesagt hat, wir kommen gar nicht nach mit den Berichten, weil sich so viel tut. Wir halten Sie freilich weiterhin auf diepresse.com auf dem Laufenden. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast@diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben, und bis bald.